Unterheiden. Der Podcast über den christlichen Glauben in einer atheistischen Welt. Mit Nina Heeremann und Justus Geilhufe. Herzlich willkommen zu Folge 5 von Unterheiden. Mein Name ist Justus Geilhufe und ich begrüße in Kalifornien noch ganz früh am Morgen Nina Heeremann. Schön, dass Sie dabei sind.
Guten Morgen, Herr Geilhufe. Sehr schön, wieder dabei zu sein.
Heute hat der Priester etwas länger gepredigt auf der Pazifikseite Amerikas.
Ja, und, 2 Minuten länger.
Und deswegen haben wir noch ein bisschen uns zusammengeruckelt und haben jetzt alles vorbereitet. Vor uns liegt eine spannende Folge, weil wir in der Fastenzeit angekommen sind. Und wir haben mal gucken, wie es, wenn die Folge veröffentlicht wird, wie das Wetter bei den Hörerinnen und Hörern ist. Das aktuelle Wetter hört man mir gerade an. Ich bin etwas... Ich habe etwas angeraute Stimmbänder, weil ich die letzten Wochen viele, viele Beerdigungen zu machen hatte in meiner Gemeinde und in den Gemeinden, die ich vertreten muss. Und da haben wir wirklich, so wie das auf den Dörfern ist, wo viele, viele zum Abschied kommen, lange, lange in bitterer Kälte und auch echt manchmal richtig im Schneesturm am Grab gestanden. Und irgendwann habe ich das bei mir im Hals gemerkt. Und deswegen verzeihen Sie bitte, wenn Sie das jetzt hören, wenn ihr das jetzt hört und denkt, oh Gott, was ist denn mit der Geilhufe los? Das ist einfach nur die Kälte, die gerade über Europa hinwegzieht. Kann man in Kalifornien schon von Frühling reden?
Ja, ich bin hier sehr verwöhnt. Menlo Park ist halt eins der besten Mikroklimata von ganz Amerika. Und man behauptet, dass hier in Menlo ein ewiger Frühling herrscht. Das stimmt nicht ganz. Also es kann schon auch im Sommer, im August mal sehr heiß werden. Ja. Aber es ist wirklich die meisten so 24 Grad im Schnitt. Und im Augenblick aber hatten wir ein bisschen eine Regensaison, die ja in Kalifornien extrem willkommen ist. Aber ich würde sagen, seit August hatten wir jetzt insgesamt 2 Wochen Regen und eine Woche von diesem Regen war jetzt letzte Woche. Aber jetzt ist schon wieder strahlende Sonne.
Aha. Ja, für meine Frau ist lungenkrank und meine Frau sagt immer, Kalifornien wäre das Beste, was ihr passieren würde, weil es eine trockene, aber durchaus auch salzige, warme Luft ist, ohne dass man durch einen kalten und nassen Winter muss.
Insofern. Ah, interessant. Aber das ist wahrscheinlich dann weiter südlich. Also können Sie Ihre Frau beruhigen. Hier ist es, glaube ich, ich vermute, dass sie meint Kalifornien weiter südlich oder im Central Valley. Aber San Francisco ist berühmt für den Nebel, der immer über San Francisco hängt. Verzeihen Sie, wenn ich das hier schon mal zitiert habe, aber es ist einfach zu gut, es nicht zu zitieren. Der Mark Twain hat berühmterweise gesagt, der kälteste Winter meines Lebens war Sommer in San Francisco.
Nein, das haben Sie noch nicht hier zitiert. Das ist ja ein fantastischer Satz.
Okay. Also wir sind Gott sei Dank ungefähr 40 oder 50 Kilometer, ich muss das mal nachschauen, Kilometer, weiß ich, wie viele Kilometer wir südlich von San Francisco sind. Es ist, ich glaube, 30 Meilen oder sowas. Auf jeden Fall, weil wir im Süden sind und einen Berg dazwischen, haben wir nicht diesen schrecklich kalten Sommer. Aber man merkt eben schon, das ist so interessant, nachts kommt immer sobald die Sonne nicht mehr scheint, kommt die kalte Luft vom Pazifik und die ist halt eher feucht auch. Yeah. Und also morgens ist es immer unter 10 Grad, also jetzt natürlich im Winter auch 0 und 1 und 2 Grad, aber es wechselt eben jeden Tag, also wir haben jeden Tag mehr als 12 Grad Spannung, ach, oft noch sehr viel mehr, 15 Grad Spannung zwischen morgens und mittags.
Ja.
Also man muss sich immer wie eine Zwiebel anziehen und es ist schon ziemlich feucht immer morgens.
Und Sie haben jetzt bald schon März und damit sind Sie auf dem Höhepunkt des zweiten Semesters bei Ihnen im Seminar, oder?
Richtig, am 5. März haben wir schon den 4-tägigen Midterm Break. Das sind dann 3 Tage frei vom Unterrichten.
Zum Lernen.
Aber für mich zum Lernen, für die Studenten, die gehen tatsächlich nach Hause.
Ach so, okay.
Also es funktioniert ganz anders als bei uns. Wir haben nicht in Europa, haben wir ja diese herrlichen Semesterferien, wo man dann, wie heißt das nochmal, Seminararbeiten und solche Sachen schreibt, nicht?
Ja, also wir haben ja wirklich. Die Lehrenden ja immer darauf hinweisen, es ist eine vorlesungsfreie Zeit, es sind keine Ferien.
Das wird ja immer. Genau. Genau, genau so heißt das, vorlesungsfreie Zeit. Und das amerikanische System ist viel verschulter. Ich glaube, das ist eins der wirklich der großen Eigenheiten des deutschen akademischen Systems, weshalb es damals auch so viel Protest gab um die Bologna-Zeit herum, weil die echten alten deutschen Professoren gesagt haben, wir zerstören das deutsche Universitätswesen, wir lassen uns auf diese Verschulung ein, nicht? Auch mit diesen ganzen Credits und so. Und das war halt eine Sache, die ganz, die besonders war im deutschsprachigen Raum, dass wir diese vorlesungsfreie Zeit hatten, weil der Student für mündig erachtet wurde, selbst zu studieren. Und als ich noch in Deutschland studiert habe, habe ich echt meine Semesterferien damit verbracht, 6-wöchige Paper, also wie nennt man das, Seminararbeiten zu schreiben.
Ja.
Hier schreiben die das alles während des Semesters und es ist eben viel, viel verschulter und man hat nur 4 Tage frei während des Semesters und dafür halt im Sommer fast 4 Monate frei. Aber in Europa kommen wir, glaube ich, auf 5 Monate vorlesungsfreie Zeit.
Ja.
In Deutschland.
Ich muss aber sagen, dass als ich das System kennengelernt habe, also so der Nachteil oder das, was der Deutsche so ein bisschen abschätzig, denke ich, früher betrachtet hat, das birgt auch einen gewissen Vorteil, beziehungsweise es ist einfach etwas Ambivalentes. Das, was Sie gerade beschrieben haben, dass man relativ dicht dann, gerade in den letzten Wochen vor Semesterende, den normalen Seminarbetrieb, aber eben gleichzeitig auch das Schreiben der Hausarbeiten und das Vorbereiten auf die eine oder andere Prüfung hat, das führt dazu, dass man wirklich sehr schnell eine Routine in das Schreiben und Produzieren von Seminartexten hineinbekommt.
Ja.
Und
ja, das stimmt.
Das hat mir durchaus was gebracht. Ich kann aber tatsächlich sagen, diese Erfahrung hat mir etwas wiederum für das deutsche System, was ja gerade zu meiner damaligen Zeit in der Theologie von diesen Reformen völlig unberührt war, gebracht, weil man, und das würde ich auch sagen bis heute, wenn ich Bücher schreibe, weil man wirklich in einer ganz kurzen Zeit gelernt hat, auf eine handwerkliche Art und Weise Texte zu produzieren.
Ja, also, das können die Anglophonen wirklich, das stimmt.
Ja,
ja.
Also
das ist mir auch in Rom immer aufgefallen.
Ja.
Wir anderen, das sagen auch alle Professoren, die das Anglo-System kennen, dass die Amerikaner haben einfach ganz früh schreiben gelernt.
Ja.
Und es fällt auf, dass die europäischen Studenten da weit hinterherhinken.
Ja, und das hat mich immer beeindruckt und hat mir sehr geholfen. Die Gefahr besteht natürlich immer, aber diese Gefahren bestehen in allen Systemen, aber natürlich gibt es so ein gewisses Restrisiko, dass es bei diesem handwerklichen Aspekt irgendwie bleibt und dass man tatsächlich etwas produziert, einfach um des Ablieferns willen und dann ist es einfach sozusagen vergeben und vergessen. Das ist nun mal so bei diesen Dingen und bei den Systemunterschieden.
Ja, aber wenn man dann noch weitere Studien macht, da gleicht sich das dann natürlich wieder aus. Weil das andere, das finde ich schon auch sehr auffällig. Das gilt jetzt sicher nicht fürs Priesterseminar, wo wir ja Männer aufs Priestertum vorbereiten und deswegen auch aus jetzt nicht unbedingt zu zukünftigen Akademikern, ja, aber die amerikanischen Unis, an denen sie ja auch waren, die haben meiner Erfahrung nach ein höheres Niveau als die Durchschnittsuni bei uns.
Ja.
Also das ist halt ein elitäres System, aber dafür ist es auch sehr anspruchsvoll. Einer meiner Brüder hat hier in Amerika sein Doktorat gemacht und es war sehr, sehr beeindruckend, auf welchem Niveau da studiert wurde.
Und jetzt apropos dort studieren, das Seminar ist das Seminar für eine Diözese oder für eine Erzdiözese? Also sozusagen, wenn Ihre Studenten nach Hause fahren, in was für einem Radius wohnen die denn?
Oh, ganz weit. Einige wohnen weiter weg als ich. Es ist juridisch untersteht es der Diözese San Francisco, aber die ist eine Erzdiözese, was schon im Wort bedeutet, dass sie mehrere andere Diözesen unter sich hat, also die dazugehören.
Suffraganbistümer.
Genau. Dieses komplizierte Wort wollte ich uns gerade ersparen. Ja, aber genau so ist
also
es.
Dieses Machtwissen muss ich anbringen. Also wenn sowas mir am Netz geboten wird, muss ich verwandeln. Da kann ich gar nicht anders.
Ja, und wir sind sozusagen, wir heißen ein regionales System, aber regional in dem Sinne, dass wir die Diözesen von Nordkalifornien bedienen, aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so regional. Also die Erzdiözese San Francisco erstreckt sich über Hawaii, was mir eine besondere Freude ist, weil Honolulu kam in irgendeiner meiner Kinderbücher vor und ich dachte immer, ich glaube im Räuber Hotzenplotz oder so ähnlich, und ich dachte immer, das wäre eine erfundene Stadt als Kind. Ja. Ich dachte immer, dass Timbuktu und Honolulu, das gibt es nur im Buch, aber nicht in Wirklichkeit.
Und jetzt betreuen Sie die angehenden Priester von Honolulu.
Fantastisch. Gestern hat die Heilige Messe im Priesterseminar der Erzbischof, nicht der Bischof von Honolulu gehalten, weil der gerade zu Besuch ist. Also morgen treffen sich alle Bischöfe, die ihre Seminaristen zu uns schicken, und deswegen war der gestern schon da. Und Honolulu ist nochmal 6 Stunden Flugzeit von San Francisco entfernt und 3 Zeitzonen. So, und dann ist, das hört aber nicht da auf. Guam gehört auch zu uns und Guam ist irgendwo vor Japan. Und die fliegen, deren Heimweg ist tatsächlich weiter sogar als meiner nach Deutschland. Und dann haben wir noch Seminaristen aus einer Diözese in Korea und 2 Seminaristen aus dem Kongo und kriegen jetzt noch ein paar aus Nigerien dazu. Ja. Wie sagt man auf Deutsch? Nigerien? Nigeria? Nigeria, ja. Und so, und hier in Nordkalifornien, die nördlichsten kommen aus Spokane, was an der Grenze zu Kanada ist, und dann Portland, das ist in Washington, Oregon. Und dann so das, was hier so um uns drum herum ist. Sacramento ist ein bekannter Name. Ja. Oder Stockton und so. Also insgesamt haben wir ungefähr 12 verschiedene Diözesen. Aber Amerika ist wieder auch hier anders. In Deutschland, wenn ich, sagen wir mal, zur Diözese Limburg gehöre, dann weiß ich, ich werde in St. Georgen in Frankfurt ins Priesterseminar geschickt. Ja. Und das Gleiche gilt für die Hamburger. In Amerika ist es, wie typisch Amerika, immer alles Wettbewerb. Also wir müssen jedes Jahr neu die Bischöfe überzeugen, dass wir die beste Option für ihre Studenten sind, weil sie könnten die Jungs auch nach Los Angeles schicken oder zu einem Priesterseminar, das heißt Mount Angel, das ist in Oregon oben, was ein Ableger von Engelberg in der Schweiz ist, das kennen vielleicht manche Hörer, ein wunderschönes Benediktinerkloster. Und es ist halt, es ist eine echte Konkurrenz. Man muss immer den Kunden überzeugen und deswegen auch eine gewisse.
Wenn Sie das gewonnen haben, wer geht dann nach Mount Angels? Wenn Sie die Bischöfe überzeugt haben, was bleibt jetzt mal unter uns gesprochen für Mount Angels?
Unter uns? Die können ja alle kein Deutsch. Wird schon keiner hören. Ja, also es war die Bischöfe schauen sich schon auch ihre Männer an, und das finde ich auch ganz gut an der Auswahl hier. Wir gelten als intellektuell anspruchsvoller, und wenn jemand dann akademisch nicht so ganz auf der Höhe ist, dann wird er eher nach Los Angeles oder nach Mount Angel geschickt. Los Angeles ist vor allen Dingen bekannt für seine hohen Prozentzahl an spanisch sprechenden Seminaristen, also viele Immigrantenkinder. Ja, ganz die allermeisten, also mehr als 50% dort sind sogenannte Hispanics. Ja. Deswegen ist es eben sehr spanischsprachig orientiert. Ja. Und eben Bischöfe, die hauptsächlich Priester für die Immigranten ausbilden wollen, die würden die dann eher nach Los Angeles schicken. Während man bei uns natürlich auch Spanisch lernt, aber nicht in der gleichen Intensität vielleicht wie in Los Angeles. Ja. Und es ist so eine Abwägung. Die Bischöfe schauen sich ihre Jungs an und sagen, also für dich, glaube ich, wäre St. Patrick's gut, und für dich ist vielleicht Mount Angel besser, näher an zu Hause bist oder solche Sachen.
Die katholische Welt ist eine schöne, diese Buntheit und diese Struktur. Tour und diese Zuständigkeiten, das hat etwas Beeindruckendes. Danke fürs Erklären. Wir wollen heute auch etwas erklären. Und zwar sind wir jetzt, wir hatten die Sonderfolge mit Ulf Poschardt. Wer da noch nicht reingehört hat, das ist lohnenswert.
Ja, unbedingt. Die Woche ich konnte leider nicht dabei sein.
Ja.
Aber ich bin...
Aber die Folge davor war die Folge über die Vorfastenzeit. Und da hatten wir natürlich diesen Witz gemacht, oder sozusagen, bin ich auf den Titel gekommen, katholische Verbrechen, weil der Satz gefallen ist, es ist ein Verbrechen, dass die Vorfastenzeit eigentlich abgeschafft worden ist. Und jetzt sind wir in der Fastenzeit. Jetzt sind wir in den in diesen 40 Tagen auf diese Quadragesima, die uns auf das Osterfest vorbereiten sollen. Wie die gestrukturiert sind und so weiter, da kommen wir jetzt gleich dazu. Die 40 hat eine Bedeutung in der Heiligen Schrift. Sie kommt immer und immer wieder vor. Das ist eigentlich alles, was ich sagen kann. Ich kann, wir alle wissen das, ich kann es auch gern noch mal ein bisschen erzählen, dass die 40 immer wieder vorkommt, nicht nur in 40 Tagen, sondern auch in 40 Jahren. Die 40 Tage und 40 Nächte der Sinnflut. In diesen 40 Tagen und 40 Nächten hielt sich Mose auf dem Berg Sinai auf. In diesen 40 Tagen und 40 Nächten war der Prophet Elia zum Horeb unterwegs. 40 Jahre lang ist das Volk Israel durch die Wüste gewandert, bis es ans Ziel angelangt ist, was dann im Josua-Buch erzählt wird. Innerhalb von 40 Tagen sollte Ninive untergehen. Die 40 kommt eigenartig oft vor. Ich habe sie da auch nicht vorbereitet, aber vielleicht haben sie es aus dem Stegreif parat. Hat diese 40, ist das einfach eine Häufung? Und irgendwann hat man gesagt, weil die Häufung da war, nehmen wir jetzt wieder die 40, damit die Bedeutsamkeit hervorgestrichen wird. Oder hat die 40 selber eine Bedeutung?
Ja, also... Ich war jetzt gerade sehr beeindruckt, wie Sie aus dem FF alle 40 Tage in der Heiligen Schrift so zusammenkriegen.
Das habe ich im Vorhinein recherchiert.
Das erleichtert mich, ja. Also ich kann Ihnen nur eine symbolische sagen, einen symbolischen Wert, und der ist aber, glaube ich, sehr bedeutsam, dass die 40 für die Zeit dieser Weltzeit steht. Also 4 bezeichnet ja immer die 4 Kardinalpunkte, nicht? Norden, Süden, Westen, Osten. So ist die Welt strukturiert. Wir haben die 4 Himmelsrichtungen. Selbst der Mensch ist in gewisser Weise mit seinen 4 Gliedern auf diese, mit der 4 ausgezeichnet.
Ja.
Und die 10 ist in gewisser Weise eine Zeit der, jetzt nicht der Vollkommenheit, so wie die 7 oder die 3, aber der Fülle. Und 40 mal 10 steht für eben die Zeit dieser Weltzeit, die ja einen Beginn und ein Ende hat,
ja,
und die nicht ewig ist. Und gerade die 40 Tage des Volkes Israel in der Wüste ist ein Symbolzeit für die Zeit, die wir nach unserem persönlichen Auszug aus Ägypten, nach der Taufe, bis wir dann eingehen in die Ewigkeit, oft in dieser Welt verbringen. Also es ist ja, auch der Fasten der Herr in der Wüste ist eigentlich ein Symbol für das, was er sein Leben lang tut. Wir sind als wanderndes Volk Gottes letztlich in dieser Zeit, die sich erstreckt zwischen Auszug aus Ägypten und Einzug in das gelobte Land, auf einer Pilgerreise zum gelobten Land hin. Und dieses jährliche Eintreten in die 40 Tage der Wüste, der Fastenzeit, ist eine Erinnerung daran, dass wir hier nicht zu Hause sind, sondern uns vorbereiten auf dem Weg hin sind und uns auch vorbereiten, in dieses Land eintreten zu können, weil, wie man schön sieht an der Geschichte der Israeliten, wo die murrende Generation in dieses Land nicht hinein darf, man kann da nicht einfach so hineinspazieren, man muss sich schon vorbereiten, damit man es in dem Land dann auch aushält.
Ja. Und an dieser Stelle können wir, und auch das ist nicht abgesprochen, einen kleinen Werbeblock einführen. Frau Dr. Heeremann hat ein wirklich schönes Buch kürzlich veröffentlicht, was über diese Wüstenzeiten und was dort geistlich und spirituell zu finden ist, ein schönes Buch geschrieben, was eine Sammlung von verschiedenen kürzeren Texten ist. Es steht 1 Meter hinter mir im Regal, aber ich habe Kopfhörer mit Schnüren, deswegen ich kann mich nicht umdrehen, um den genauen Titel zu sagen. Können Sie kurz den Titel sagen und vielleicht kurz den Hintergrund? Ich habe es gelesen, ich habe es mit einem großen Genuss gelesen. Können Sie kurz den Titel sagen und 3 Sätze zu dem Buch?
Ja, super nett, das war jetzt wirklich nicht abgesprochen. Also das Buch heißt A Thirst for the Spirit.
Ja, genau.
Und ist leider nur auf Englisch erhältlich und enthält 7, das ist jetzt eine symbolische Zahl der Vollkommenheit, ist aber mehr Zufall, enthält mit überhaupt keinem Anspruch auf Vollkommenheit, ganz und gar nicht, enthält 7 biblische Betrachtungen. Ich würde sagen, der Vorteil ist, dass man eben einfach nur ein Kapitel lesen kann und damit sich mal eine Zeit lang beschäftigen. Ja, man, es genau. ist nicht ein das Buch, was erlebt. Man von Anfang bis Ende lesen muss. Ich kenne sogar jemanden, der damit Exerzitien gibt. Die Kapitel sind zum Teil untereinander überhaupt nicht verbunden und trotzdem ist die Heilige Schrift, das Wort Gottes, ist natürlich immer mit sich in Beziehung, aber es beginnt mit einem Kapitel über die Frage, was es bedeutet, dass die Frau dem Mann als Helfer gegeben ist. So, das wäre jetzt in sich eine Folge wert, aber na, ist ja ein sehr kontroverses Thema und dahinter steckt viel, viel mehr, als der gemeine Hörer so denkt. Das zweite ist ein Kapitel über die Königin Esther, in der sichtbar wird, was es bedeutet, wenn die Frau dem Mann als Helfer gegeben ist, nämlich eigentlich eine Retterfigur, die hier letztlich ihr ganzes Volk rettet. Und dann sind eben 2 Kapitel genau über diese Wüstenzeit, die Berufung des Mose und wie seine Wunden zu der Vorbereitung seiner Mission beigetragen haben, ihn vorzubereiten. Und dann ein ganzes Kapitel, und das ist tatsächlich ein schönes Kapitel für die Fastenzeit, es war als Kapitel für die Fastenzeit gedacht, weil wir in der Fastenzeit uns ja irgendwie geistlich mit dem Volk Israel auf diesen Weg durch die Wüste begeben und ja. da mit den gleichen Versuchungen auch konfrontiert werden.
Ja.
Und dann, nur um schnell noch fertig zu sagen, gibt es ein Kapitel über das Hohelied, so ein bisschen ein Leseschlüssel zum Hohelied, und dann über die Kirche im Alten und Neuen Testament und schließlich ein Kapitel als Leseschlüssel so ein bisschen zum Buch der Offenbarung.
Ja, also wirklich eine große Empfehlung. Ich bin ja immer der immer sagt, in der Buchhandlung bestellen. Aber wer aus Deutschland ein Interesse daran, er kommt an Amazon nicht vorbei. Ich habe es wirklich ganz oft mit meiner ganz lieben Buchhändlerin Frau Steinborn probiert, aber man muss Amazon benutzen und ja. Dann ist es relativ bald da und ich kann das wirklich empfehlen, das meine ich wirklich jetzt ernst, man kann das, wenn man das jetzt hört, noch bestellen und es gibt so 2-3 Texte, wo ich sagen würde, auch wenn man so ein bisschen Zeit und Muße hat, beziehungsweise sie sich nehmen möchte in der Fastenzeit, das sind schöne Impulse für die Zeit, die uns vorbereiten soll auf das Osterfest. Und damit komme ich zurück zu unserem Thema, was wir haben. Wir sind in der Fastenzeit. Wir haben ein bisschen die 40 Tage beleuchtet. Es sind die 40 Tage vor dem Osterfest, also vor dem Ostermorgen, an dem das Licht des Morgens, das Licht der Auferstehung wird. Und diese Zeit hat über die Jahrhunderte hinweg eine immer größere Bedeutung gewonnen. Wir wissen aus dem 2. Jahrhundert, dass es, man hat es ja immer an das Passafest der Juden orientiert, weil das Fest ist, an dem Jesus gekreuzigt worden ist. Das Fest, wo Barabbas aufgrund des Festes und der Festamnesie freigelassen worden ist. Es entwickelt sich ganz früh um dieses Fest herum unter den Christen ein 2-tägiges Fasten vor dem Osterfest, also Karfreitag und Karsamstag. Und das wird erst als, man sagt dann, Halbfasten gefeiert, also wo man nur eine Mahlzeit am Tag zu sich nimmt. Und irgendwann ist aus Karfreitag und Karsamstag dann tatsächlich ein Vollfasten geworden. Irgendwann hat man das dann ergänzt, dass man sagt, man nimmt die Karwoche wieder als eine Halbfastenzeit. Also man reduziert das, was man zu sich nimmt, auf eine Mahlzeit am Tag, meistens abends. Und irgendwann kennt man dann aus dem 4. Jahrhundert in Rom schon eine 3-wöchige Fastenzeit vor dem Osterfest. Das wird im 5. Jahrhundert dann mehr. Und irgendwann gibt es eben diese 40 Tage vor Ostern, die als Fastenzeit, als Zeit der Reduktion, der Konzentration genommen werden. Die Christen fasten, verzichten auf Dinge, die sie zur Welt hinziehen, damit sie mehr zu Gott hin sich orientieren können. Und damit bekommt diese Zeit den Charakter, den sie bis heute eigentlich hat. Nämlich, es sind bis heute eigentlich 2 Dinge, die eine große Rolle spielen. Die Buße, Das ist schon so ein altes Wort, da gebe ich am liebsten gleich zu Ihnen wieder ab, Frau Heeremann. Und das andere ist die Taufvorbereitung. Das Osterfest, die Osternacht, ist über Jahrhunderte hinweg der eigentliche Tauftermin der Christenheit gewesen. Und die, die sich auf die Taufe vorbereitet haben, die haben diese 40 Tage genutzt, um eben einzelne Schritte, das lässt sich fantastisch nachlesen, auf ihre eigene Taufe zu gehen. Bevor wir vielleicht zur Taufvorbereitung kommen, Frau Heeremann, das ist immer blöd, wenn wir selber diese Worte schon problematisieren, aber man kommt ja nicht umhin, festzustellen, dass Buße einfach ein Wort ist, was keiner von uns nun wirklich in seinem Alltag benutzt. Was ist damit gemeint? Warum nehmen wir uns diese Zeit für Buße?
Vielleicht darf ich vorher noch eins ergänzen. Ja. Also es ist vollkommen, wir sind total eins, es dient tatsächlich der Taufvorbereitung für die Katechumenen und für Sie und mich natürlich zur Tauferneuerung, dass wir uns wieder ganz in diese Gnade der Taufe hineinstellen. Und die klassischen drei Dinge, die zur Fastenzeit gehören, weil Sie jetzt die Buße angesprochen haben, sind für uns Katholiken, und bei Ihnen wahrscheinlich genauso, sind nämlich drei Sachen. Also am Aschermittwoch kommt das ganz deutlich in der Liturgie zum Vorschein. Es ist Fasten, das wäre jetzt vielleicht der Aspekt der Buße. Mhm. Dann das Gebet und das dritte ist das Almosen geben. Die Fastenzeit steht quasi wie so ein Hocker mit drei Beinen. Der braucht mindestens diese drei Beine, damit der Sinn, das Ziel der Fastenzeit erreicht wird, wieder ganz in diese Liebe zu Gott hinein, das, was das Christentum ja eigentlich ausmacht, gell? Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Das ist ja das, was der Christ im tiefsten leben möchte. Und das Almosen geben erweckt mich in der Liebe zum Nächsten. Und das Gebet führt mich zurück zu Gott. Und das Fasten macht mich frei von all dem, was mich von Gott trennt. Aber nicht nur das. Da ist auch ein Aspekt der Wiedergutmachung drin, also weil Sie jetzt dieses Wort Buße benutzt haben, statt Fasten. Ja. Es ist ja tatsächlich eine Bußzeit. Was bedeutet Buße letztlich? Ist verwandt mit dem Wort Sühne und dahinter steckt die Idee der Wiedergutmachung. Also ich kann, wenn ich jetzt, angenommen, ich wäre ein Fußballspieler und haue Ihnen die Scheibe ein mit meinem Fußball, die schöne Wohnzimmerscheibe, dann kann ich zu Ihnen gehen und sagen, ach Herr Gallhof, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich Ihre Fensterscheibe kaputt gemacht habe. Und dann würden Sie aber sagen, ja, aber wenn es Ihnen wirklich leid tut, dann bitte reparieren Sie jetzt meine Scheibe, ja? Und es gibt Fensterscheiben, die wir selber eingeschlagen haben, die können wir nicht mehr gut machen. Nehmen wir an, wir haben jemanden umgebracht, das kann ich nicht wieder gut machen, da kommt jetzt das Kreuz Christi ins Spiel. Aber es gibt Dinge, wo ich schon von mir aus einen Beitrag zur Wiedergutmachung leisten kann. Und das ist dieser Aspekt der Sühne, dass ich sagen, nehmen wir es mit dem verlorenen Sohn, der bis zum Schweinetrog gegangen ist, ganz, ganz weit weg von seinem Vater. Und Buße bedeutet auch wieder zurückgehen und Liebeswerke zu vollbringen, um dem Vater zu sagen, ich liebe dich, ich mein's ernst. Ich will tatsächlich bei dir leben und nach deinen Hausregeln. Ich will mit dir vereint sein und wenn ich Gott wirklich liebe, dann will ich ja so lieben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Gell? Ja. Und deswegen sind diese Bußakte der Fastenzeit, da geht's jetzt nicht drum, dass Gott irgendwie Freude daran hat, dass ich Hunger habe, das ist Quatsch. Ja. Aber zum Beispiel, ich meine, wir leben ja auch in einer Welt, wo wir alle regelmäßig mehr konsumieren, als der Körper wahrscheinlich braucht. Und das führt ja auch, ich meine, das weiß jeder, wenn ich zu viel gegessen und zu viel getrunken habe, macht mich das träge. Ich bin schlechter in meiner Arbeit, ich bin schlechter, auch weniger aufmerksam für meinen Nächsten und bin schon gar nicht bereit zu beten. Ja? Und jeder, auch die Nicht-Christen, wissen, dass Fasten die Seele unheimlich frei macht, um sich dem Gebet widmen zu können, um für Gott offen zu sein. Und klassischerweise gibt man das Geld, was man spart durch das Fasten, dann den Armen.
Ja. Eine schöne Zusammenfassung. Danke. Ich merke, dass zunehmend das eine Rolle spielt. Ich glaube tatsächlich auch bei uns durch eine zunehmende Begegnung mit dem Islam, wo die Fastenpraxis eine scheinbar präsenter ist als bei uns.
Ja.
Und irgendwie eine Sehnsucht auslöst nach, also im besten Fall auch nach einem intensiveren Gotteskontakt. Ich nehme es aber auch wahr, eine Sehnsucht nach, ja, dem, dass man sich beweist in seiner Stärke und in seinem Durchhaltevermögen und auch in so einer Art Härte, die man zeigen kann. Wir hatten das jetzt im Glaubenskurs, wo ich mit ein paar jungen Männern zusammen unterwegs bin, die ganz intensiv jetzt im Vorhinein gefragt haben, als die Vorfastenzeit jetzt begann und ich das ein bisschen ausgebreitet habe und dann klar war, es geht auf Ostern zu, es lassen sich auch zwei von denen an Ostern dann taufen, und dann war so die wirklich eine ganz ernste Frage, wie das mit dem Fasten ist und wie ich ihnen das empfehlen würde, und sie wollen das jetzt durchziehen und wirklich den ganzen Tag nichts essen. Und toll. Da habe ich so ein bisschen doch gemerkt, ich habe in mir ein Bedürfnis, wirklich nochmal deutlich zu machen, so wie Sie es gerade gemacht haben, den inneren Sinn der Fastenpraxis, dass es nicht um eine Kasteiung geht, geschweige denn um eine Kasteiung, an der Gott Freude hätte, sondern um einen Weg, der mich sozusagen beflügelt in dem, was ich will, nämlich mich Gott und dem Nächsten besser zuwenden zu können. Und das habe ich dann auch gesagt, aber da bin ich natürlich dann sehr evangelisch, wo ich dann wirklich sehr eindeutig gesagt habe, es geht nicht um das Werk an sich, sondern um das, was es bewirken kann. Und das, also es geht um deine Motivation und es geht um das, was es bewirken kann. Und wenn es gut ist, dann mach es unbedingt und behalte es bei, auch an den Tagen, wo es dir schwerfällt. Mach es in jedem Fall. Aber ich merkte, dass das Fasten ja entweder so etwas Funktionalistisches hat, dass man eben, um abzunehmen oder was auch immer, dann diese Zeit dann nutzt, weil es ja irgendwie passt ja jetzt gerade. Oder es bekommt so etwas, ja, so, wo ich so den muslimischen Horizont sehe. Und da war mir wichtig, irgendwie zu sagen, nee, es geht schon um etwas anderes. Hat mich aber beeindruckt, die Ernsthaftigkeit, die dahinter steckte. Die nehme ich sehr ernst, weil ich glaube, sie kommt wirklich von Herzen.
Ja, also ich bin dem Islam da auch total dankbar. Ich habe das ja in Jerusalem oft erlebt, in Ramadan, wie streng die tagsüber fasten. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, hoffentlich fliegt Ihnen jetzt nichts um die Ohren. Die Weise dann, wie das muslimische Fasten gehalten wird, ist das Halbfasten sozusagen den ganzen Tag, das ist sehr beeindruckend. Aber in Jerusalem war das dann so, dass abends die sich den Bauch vollgehauen haben und zwar und dann bis morgens, also bis weit hinten über Mitternacht hinaus gegessen und gefeiert haben und dann überhaupt nicht mehr fähig waren, am nächsten Tag zu. Also erstens ist es dann reine Völlerei am Abend und das ist eine Sünde.
Und jeden Abend,
genau. Nee, also das hat dann, das hat wirklich mit Fastenzeit eigentlich nichts zu tun.
Sondern, okay.
Ja, es ist wirklich, jeden Abend wurde da gefeiert, bis, gut, am Freitag ist natürlich ganz exzessiv, aber abends, also es ist schon beeindruckend, was mich sehr, sehr beeindruckt und dafür bin ich denen so dankbar, ist diese Gottesfurcht, ja, es ist, Gott hat diese Zeit als Fastenzeit geschenkt und das sind halt deren Regeln, man isst tagsüber nichts und trinkt auch nichts und isst dann am Abend, aber es ist sehr beeindruckend, welche Gottesfurcht dahinter steckt. Also Gottesfurcht im Sinne von Liebe zu Gott. Ja, ich will meinem Gott gefallen und die haben halt diese Idee, dass Gott das von denen verlangt. Und es macht das ganze Volk, sind wirklich wenige, die sich nicht dran halten, wenn man in einem muslimischen Land lebt.
Ja.
Ist natürlich auch so ein Familien, die lieben den Ramadan, ja? Aber natürlich auch deshalb, weil abends die ganze Familie zusammenkommt und dann ein riesiges Mahl hält. Und dann geht man raus und dann ist so eine Art Kirmes und überall sind Buden und Stände. Also es ist wie Weihnachtsmarkt auf 6 Wochen lang. und eben nicht Vorbereitung in einer Bußzeit, wo dann am Ende das steht bei denen auch am Ende ein großes Fest. Ja. Aber die christliche Fastenzeit ist ja schon so gedacht, dass man wirklich 4 Wochen lang fastet. Also ich gehe sozusagen eher hungrig ins Bett als satt.
Ja.
Und deswegen denke ich, ist es mehr hilfreich, zu unseren orthodoxen Brüdern und Schwestern zu schauen.
Ja.
Also ich bin den Moslems wirklich dankbar und das finde ich auch eine große Chance für uns. Die nehmen ihren Glauben so ernst und meine Hoffnung ist, dass, und man zieht es ja auch nicht an ihren jungen Männern da, oder mein Neffe, der hat auch letztes Jahr, da war er 11, wollte er auch das muslimische Fasten machen, einfach nur aus Solidarität zu seinen Mitschülern. Also ich glaube, da kriegen wir einen guten Impuls. Aber wenn es dann um das Wie des Fastens und um das Warum geht, meint unser Gott dann, also jetzt darf man nicht so sagen, wir glauben ja letztlich, gibt es nur einen Gott nicht, aber der Gott, den uns Jesus Christus offenbart hat, der offenbart uns einen viel, viel tieferen Sinn hinter diesem Fasten. Und da geht's schon auch, also erstens wollte ich sagen, ich denke, es ist hilfreich, auf unsere orthodoxen Schwestern und Brüder zu schauen, die das nämlich wirklich sehr ernst nehmen und eine Praxis verfolgen, die in unserer Tradition vielleicht hauptsächlich in den monastischen Gemeinschaften zu finden war, aber die auch unsere Vorfahren, ihre und meine, bis vor kurzem noch sehr viel ernster genommen haben. Zum Beispiel, was Sie vorhin gesagt haben. Ja. Man geht natürlich nicht ins Kino, man geht nicht tanzen, man geht auf keinen Ball und auf keine Vergnügungsveranstalten.
Mhm.
Dann die Orthodoxen essen überhaupt kein Fleisch und manche essen noch nicht mal Eier. Ja? Also kein Milch und kein Fleisch, die essen nur Gemüse. Und das kann man natürlich so extrem, denke ich mir immer, nur in einem monastischen Setting durchhalten. Mhm. Aber ich glaube, ich mache mir das auch ein bisschen zu leicht, weil ich auch weiß von Menschen, die einer ganz normalen Arbeit nachgehen. Und siehe da, wir haben ja ganz viele Vegetarier unter uns leben in Europa, ja? Und ja, die schaffen es auch ganz normal, ihrem Job nachzugehen. Also gibt es eigentlich wenig Gründe, warum der Durchschnittschrist, es sei denn, man hat irgendwelche Krankheit, genau.
Mhm. Ja.
Genau. Also ich zum Beispiel, ich habe bestimmte Unverträglichkeiten, ich könnte gar nicht Veganer sein, da würde ich einfach nicht genug Nahrungsmittel kriegen, ich brauche gewisse Proteine. Aber deswegen, das finde ich eine gute Orientierung, dieses krassen Verzicht der Orthodoxen auf wirklich alles, was überflüssig ist. So, und dann zum Aspekt des, also es ist ja nicht nur da, dass es mich Gott gegenüber frei macht, das ist ganz sicher ein ganz wichtiger Aspekt.
Frau Herrmann, bevor Sie das jetzt noch sagen, da will ich nur kurz, um den interreligiösen Dialog jetzt wirklich vollends und umfänglich zu fördern, will ich nur einen von mir, ich fand ihn früher besser, aber ich finde ihn immer noch gar nicht schlecht, an einen von mir wirklich sehr geschätzten amerikanischen Showmaster Steve
Jonathan Pajot
erinnern. Ah. Der natürlich auch, also der kommt, ich glaube, der hat 7 Geschwister.
Wer war das? Ich habe gerade den Namen nicht gehört.
Stephen, glaube ich.
Also wie schreibt man den?
Colbert.
Okay.
Und hat die Colbert Show. Ist einer der berühmten Talkmaster in den USA. Also ist jetzt ältere Generation. So. Und was ich sagen will, sehr katholisch. Ist ihm wirklich sehr wichtig, sehr liberal, muss man auch dazu sagen, aber die Verbundenheit mit der Kirche und mit den Traditionen ist ihm wirklich sehr wichtig. Und weil ich jetzt sozusagen alle Religionen noch erwähnen will, er hat einer seiner besten Freunde ist Jude. Und der Jude hat ihn irgendwann gefragt, sag mal, wie entscheidet ihr eigentlich, was ihr fastet? Und er sagt, Colbert, das war so vor 40 Jahren, und er sagte Colbert, naja, wir überlegen uns irgendwie, dass wir irgendwie so 2-3 Sachen machen und dann versuchen wir das eben durchzuziehen. Und er sagte sein jüdischer Freund, das ist doch Cheating, das ist doch, da kann man sich doch total einfach machen, das ist Quatsch, ab jetzt sag ich dir, was du fastest. Und jedes Jahr, einen Tag vor Aschermittwoch, ruft Colbert seinen Freund an und er sagt ihm dann, und sie machen das jedes Jahr, eine Süßigkeit, ein Gewürz und, glaube ich, ein Hauptnahrungsmittel. Und die drei sagt sein jüdischer Freund ihm dann und da muss er dann die Fastenzeit lang dann drauf verzichten.
Lustig.
Doch auch nett, oder?
Ja, das finde ich eine gute Idee. Ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass der Jude sagt, schau mal, du bist doch Christ, da gehört ja das Alte Testament auch zu deiner Bibel.
Ja.
Guck dir mal den Daniel in Babylon an, der hat eben nur Gemüse gegessen.
Ja. jetzt habe ich Sie unterbrochen. Ich hoffe, Sie wissen noch, was Sie sagen.
Das fand ich ein super, also ich finde das sehr genial, nämlich zu sagen, das muss irgendwie von außen kommen, nicht? Also deswegen finde ich es auch immer hilfreich, wenn man, also deswegen finde ich es gar nicht schlecht, an bestimmten Tagen gibt die Kirche uns genaue Vorgaben, also zum Beispiel für Katholiken ist tatsächlich wieder, also es bei uns galt bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, dass man freitags kein Fleisch isst. Das war ein Kirchengebot. Ja. Und dann im Konzil wurde gesagt, ja, nein, das ist doch Quatsch, in der heutigen Zeit ist Fleisch so billig. Die Leute sollen sich selber überlegen, was sie am Freitag fasten. Also es gilt nämlich eigentlich weiterhin für uns, dass wir Freitag fasten sollen. Mhm. Aber das wissen die wenigsten. Die meisten wissen nur, freitags muss ich nicht mehr auf Fleisch verzichten. Dass die Kirche aber gesagt hat, du musst, wenn du nicht auf Fleisch verzichtst, dir ein anderes Opfer aussuchen, das wissen die Leute nicht. So, aber in der Fastenzeit interessanterweise gilt das Freitagsgebot noch. Da sollen wir kein Fleisch essen am Freitag. Und dann gibt es eben sogenannte Fast- und Abstinenztage. Und so ein Tag ist der Aschermittwoch, wo man eben wirklich, da ist ganz klar, dass man kein Fleisch essen soll, Karfreitag auch, und darüber hinaus fasten. Nun gut, was ich noch sagen wollte, war, dass das Fasten nicht nur mir gut tut, und deswegen bin ich Ihnen dankbar, dass Sie gesagt haben, es geht nicht darum, dass ich abnehme. Das ist dann überhaupt kein Fasten mehr im christlichen Sinne. Sondern man soll ja gerade, es geht ja gerade nicht um mich und ob ich schöner werde oder irgendwas. Oder gesünder. Aber es hat eben auch eine geistliche Wirksamkeit, glauben wir zumindest. Weil Jesus gibt doch diese Stelle, die jetzt in manchen Bibeln in den Fußnoten gelandet ist, aber ein sehr, sehr alt, ehrwürdiges Zeugnis. Jesus kommt vom Berg. Die Jünger können einen Dämon nicht austreiben und sie sagen, und Jesus macht's sofort. Und sie sagen, warum konnten wir das nicht? Und Jesus sagt, dieser Dämon kann nur mit Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Und das Fasten hat eben auch eine geistliche Wirkung der Befreiung und darüber hinaus der stellvertretenden Wiedergutmachung. Also ich kann stellvertretend für andere, von denen ich sehe, dass sie in Saus und Braus leben und sich und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, ich kann stellvertretend für die fasten und das zu einem Gebet machen, dass denen sozusagen mein Fasten zugute kommt und ihre Seele frei wird, um zu Gott zu kommen. Also vielleicht ist das jetzt eine sehr katholische Idee von der Gemeinschaft der Heiligen, aber unsere Definition von Gemeinschaft der Heiligen ist, dass wir untereinander verbunden sind und ich etwas Gutes tun kann, was ihnen zugutekommt.
Das ist wirklich eine schöne Vorstellung. Haben wir so nicht.
Ah ja.
Ja. Danke, wir müssen von den katholischen Geboten und Ritualen und Ideen zu den katholischen Lesungen kommen. Wir wollen heute, mal schauen, ob wir das noch schaffen, wir sind schon bei fast einer Dreiviertelstunde Podcast. Wir wollen einen kurzen Blick werfen auf die Lesung des Sonntags, der jetzt vor uns liegt. Mittwochmorgen ist es jetzt. Der Podcast ist gerade veröffentlicht und der Sonntag, der jetzt kommt, ist der Sonntag, der in der Leseordnung, wie wir sie haben, der Sonntag Reminiscere heißt. Die Fastensonntage bzw. die Sonntage der Passionszeit haben in der katholischen, in der evangelischen Kirche, also zumindest in der lutherischen Kirche und in der katholischen Kirche, alle einen Namen. Und dieser Name kommt von der, von kurz festhalten, kommt von der, also die Sonntage heißen Invocavit, Reminiscere, Oculi, Letare, Judica, ja, und diese das sind lateinische Worte, und diese Worte sind die ersten Worte der sogenannten Introitus-Antiphonen. In jedem Sonntag gibt es einen Psalm, der zu lesen ist. Bei den Katholiken ist es der Psalm, der während des Introitus, des Einzugs in die Kirche, gesungen wurde und stellenweise noch gesungen wird. Bei uns ist es der Psalm, den wir mit der Gemeinde im Wechsel lesen. Dieser Psalm ändert sich an jedem Sonntag, natürlich eben auch an den Sonntagen der Passionszeit. Und die Antiphon das kennen wir Evangelischen, wir haben das. Bei uns in der Gegend wird es beispielsweise nur im Freiberger Dom so gehandhabt. Wir könnten das aber in Großschirmer genauso jetzt am Sonntag machen. Die Antiphon ist ein Kehrvers, der mehrere Male während der Psalmlesung vorkommt und stellenweise aus dem Psalmtext selber entnommen ist oder aus dem, um dem es an das, um was es an diesem Sonntag geht, entnommen wird. Und dadurch, dass es während dieser Psalmlesung rahmend und unterbrechend wiederholt wird, hat es eine Art ja kommentierende Funktion, also eine Art erschließende Funktion dessen, was der Psalm sagen will und um was es an diesem Sonntag geht. Und eben der Sonntag Reminiscere hat eben das Anfangswort der Introitus-Antiphon Reminiscere, was übersetzt heißt Gedenke. Und das kommt eben von dem Psalmwort Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen ist. Soweit erstmal zu dem Sonntag Reminiscere. Und die katholische Kirche hat für diesen Sonntag sehr, sehr traditionell, das hat sie zumindest seit dem Zweiten Vatikanum, die Verklärung Jesu, die ja in mehreren Evangelien erzählt wird, zum Thema. Und damit gebe ich erstmal an Sie zurück, Frau Heeremann. Soweit erstmal in Ordnung, wie ich es eingeführt habe. Und
ja,
jetzt,
wunderschön. Wunderschön.
Und jetzt vielleicht das ist so zwei, genau. Zwei, drei Sätze erstmal zur Verklärung in Lukas 9.
Ja. Also genau der Introitus, den wir auch bis zum Vatikanum hatten. Und die Verklärung haben wir nicht erst seit dem Vatikanum. Die hatten wir auch vor dem Vatikanum, wie Sie auch. aber vor dem Vatikanum war sie halt immer jedes Jahr aus Matthäus. Und seit dem Vatikanus haben wir es jetzt einmal aus Matthäus, einmal aus Markus und einmal aus Lukas. Und dieses Jahr ist Lukas dran. Ja. Und vielleicht darf ich schon vorwegnehmen, was mich fasziniert hat. Sie haben mir gesagt, dass bei Ihnen an diesem Sonntag Johannes 3,14 vorkommt.
Ja.
Und da heißt es, wenn ich das sagen darf, und wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat.
Ganz genau.
Da sagt Jesus hier im Kontext der Wirkung der Taufe, dass wir wiedergeboren werden müssen, nimmt Jesus auf sein Sterben Bezug, weil er sagt, also diese Erhöhung bedeutet im Johannesevangelium immer das Kreuz Christi, nicht? Also wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Er könnte auch sagen, das hätten die Leute nicht verstanden, so ja. Muss der Menschensohn gekreuzigt werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Das Spannende
nur
ist, dass
als,
Jesus...
Nur als Einschub, ein Satz, es erinnert eben an den Moment, in dem das Volk Israel giftige Schlangen in der Wüste begegnet und Mose soll eine metallene Schlange an einen Stock binden und wenn er sie nach oben hält und die Israeliten diese erhöhte Schlange ansehen, dann kann ihnen das Gift der Schlangen nichts anhaben und sie bekommen eben das Leben durch diese erhöhte Schlange. Das ist der Hintergrund von diesem Satz im Johannesevangelium.
Genau und noch wichtig, nicht nur kann ihnen die Schlange nichts anhaben, sie werden von ihren Schlangenbissen geheilt. Ja. Sie haben das tödliche Gift schon in sich, weil sie in der Wüste sind und haben schon längst vergessen, also sie sind gerade erst in die Wüste eingezogen und haben aber schon längst vergessen, was Gott Großes für sie getan hat, dass er sie nämlich aus Ägypten herausgeführt hat, wo sie Sklaven waren, hat sie zu einem freien Volk gemacht. Gott ist ihr Gott, er hat ihnen dieses Land versprochen und jetzt wird ihnen unterwegs langweilig und sie murren immer nur Wüste und immer nur dieses Manna und wir wollen zurück nach Ägypten und da kommen die Schlangen und beißen sie und die sind natürlich tödlich und das ist ein Bild für die Sünde, die uns von Gott getrennt hat und uns den ewigen Tod beschert hat. Und da kommt jetzt dieses, da kommt mit Moses dieses Zeichen geschenkt, dass er eine Schlange an den erhebt und wer auf die Schlange schaut, wird von seinem Schlangenbiss geheilt. Und worauf ich hinaus will, ist, dass Jesus selber das Alte Testament liest und anhand der Geschichten des Alten Testamentes erkennt und uns erklärt, wie sein Sterben am Kreuz voraus bedeutet wird. Weil auch das Judentum sagt, es ist ja nicht die Schlange, die sie da geheilt haben. Wir glauben ja nicht an irgendwelche magischen Riten.
Tierfigur, genau.
Genau, sondern schon in der jüdischen Rezeption, die bei uns Katholiken zum Alten Testament dazugehört und für sie apokryph ist, in der Weisheit Salomos heißt es, es ist dein Wort, das sie geheilt hat. Und das Wort ist natürlich das Wort, was dann in Jesus Christus Fleisch wird. Und Jesus sagt, so wie die Schlange die Menschen von ihrem Biss geheilt, wie diese Schlange erhöht werden musste, damit die Menschen geheilt werden können, muss ich gekreuzigt werden, damit ihr in mir das ewige Leben habt. Und also wir können gleich noch über die Sünde und ihre Folgen reden, aber was ich so genial finde, ist, dass ihre Lesung und auch unsere Lesung, zu der ich jetzt gleich komme, beide den gleichen zentralen Aspekt haben, dass Jesus vom Alten Testament her selbst versteht und uns erklärt, warum er gekreuzigt werden muss. Da ist dieses Muss, ja, dieses griechische Wort Dei, was eine göttliche Notwendigkeit zum Ausdruck bringt. Jesu Tod am Kreuz ist nicht irgendwie ein Unfall, so, ach, blöd, sie haben alle nicht verstanden, was er wollte und sie haben ihn getötet und Gott in seiner Liebe hat dann was Gutes draus gemacht, sondern es ist etwas, was in Gottes Heilsplan von aller Ewigkeit her beschlossen ist.
Ja, es ist ein notwendiger Zusammenhang.
Genau. Das Buch der Offenbarung wird von dem Lamm sprechen, das seit vor der Erschaffung der Welt geschlachtet ist. Also Jesus kommt, um uns auf diese Weise zu erlösen. Da sind wir schon fast wieder bei dem Aspekt, warum Buße und Sühne einen wirksamen Effekt hat, dass nämlich Jesus selber, er kommt, um genau das für uns zu tun, uns durch seinen Tod am Kreuz von allen Folgen der Sünde zu heilen und alles Urteil auf sich zu nehmen, weil es geht ja dann weiter. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Ja. Und so genau die gleiche Muster ist in der Lesung, die die Katholiken an diesem Sonntag hören, dass nämlich Jesus auf den Berg geht und vor ein paar Wochen haben Sie und ich über die Verklärung gesprochen. Hier geht's jetzt steht hier nicht im Zentrum die Tatsache, dass plötzlich Jesu Gottheit zum Vorschein kommt, sondern dass Elia und Moses mit Jesus über seinen Exodus sprechen, heißt es da im Griechischen. Im Deutschen steht da leider in der Einheitsübersetzung über sein Ende. Und natürlich bedeutet Exodus im Griechischen auch Tod. Aber in diesem Kontext heißt es nicht einfach nur Ende, sein Tod. Nein, Exodus nimmt natürlich Bezug auf den Auszug Israels aus Ägypten in das gelobte Land hinein. Und das heißt jetzt übertragen auf Jesus. Es nimmt Bezug auf die Erfüllung des israelitischen Exodus oder wie Sie vorhin gesagt haben, Pascha, des Auszugs aus Ägypten, den Einzug in die Wüste und den Einzug ins gelobte Land. Jesu Tod wird hier erklärt als Jesu eben Kreuzesopfer und Auferstehen und Hinaufgang zum Vater. Also es ist ein Exodus aus dieser Welt, die Rückkehr zum Vater, die sich aber über das Kreuz vollziehen muss, genauso wie es von Mose und Elia steht hier stellvertretend für alle Propheten vom Alten Testament her prophezeit worden ist.
Wir haben im Lukas-Evangelium nochmal diesen Satz, das ist mein lieber Sohn, das ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Also ich glaube,
das ist natürlich genauso, Bezug auf Deuteronomium 18, nicht? 18, 15 fortfolgende, wo Gott zu Mose gesagt hat, also mein Volk soll nicht auf Horoskope und Zeichendeuter und Kaffeetassenleser hören und so weiter. Einen Propheten wie dich werde ich euch geben, auf ihn sollt ihr hören. Also ganz Israel wartet, dass sich diese Verheißung an die Moses selber gegeben hat. Also Moses selbst hat gesagt, es wird einer kommen, der größer ist als ich. Da heißt es in Deuteronomium 18, 15 fortfolgende, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, dir erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Ja. Der Herr wird ihn als Erfüllung von allem erstehen lassen, worum du am Horeb gebeten hast, nämlich, dass du einen Mittler haben möchtest. Ich lese jetzt nicht alles vor. Ich will ihm dieser Prophet, einen Propheten wie dich, will ich ihnen mitten unter ihren Brüdern erstehen lassen. Da ist schon das Geheimnis der Menschwerdung angedeutet, nicht? Dass dieser Prophet wie Mose einer von uns ist. Ich will ihm meine Worte in den Mund legen und er wird ihnen alles sagen, was ich ihm gebiete. Den aber, der nicht auf meine Worte hört, die der Prophet in meinem Namen verkünden wird, den ziehe ich selbst zur Rechenschaft. Also, das ist eine Verheißung, auf die Israel wartet. Und deswegen kommt auch Elia vor, weil Elia gilt so als ein Prophet wie Mose. Und man dachte lange genug, Elia war vielleicht die Erfüllung genau von diesem Mose-Prophezeiung. Aber umso länger die Jahrhunderte dahingehen, umso mehr wird klar, nein, Elia war zwar ein großer Prophet, ähnlich groß wie Mose, aber er ist nicht der, auf den wir warten, sondern das wird der Prophet sein, der am Ende kommt. Und der wird uns wirklich alles offenbaren. Vor allen Dingen, das finde ich schön, das Judentum sagt, er wird uns die Tora erklären. Weil ja offensichtlich ist, dass wir alle die Schrift, und ich glaube, wir Christen merken das besonders, das Alte Testament, das Alte Testament, das kann man ja nicht verstehen, sagen die meisten, ja? Wir können es nicht verstehen, weil der Schlüssel zum Alten Testament ist Jesus Christus. Und das wird hier so schön offenbar, dass in Jesus plötzlich, in Jesu Kreuzestod, Auferstehen und Himmelfahrt verständlich wird, wovon der alte Bund gesprochen hat in seinen vielen tragischen Geschichten von Erwählung, Untreue, Gericht im Exil und Wiederauferstehung des Volkes.
Ja. Und es offenbart oder es zeigt, und damit können wir eigentlich auch in Anführungsstrichen langsam abschließen, weil es eigentlich uns in das Geheimnis zurückführt von dem, was wir jetzt vor Ostern zu tun haben und erleben dürfen. Es führt uns in das hinein, was der große evangelische Theologe Wolfhard Pannberg eben immer so als sein Leitwort hatte: Offenbarung geschieht als Geschichte. Und dass wir das Geschenk haben, dass nicht für uns Gott jemand ist, der irgendwie wie so in einer Glaskugel hermetisch abgeschlossen und mit den Irrungen und Wirrungen des Lebens auf dieser Welt nichts zu tun habend auf uns wartet und dann, wenn das Leiden dann zu Ende ist und das Fasten und das sich selbst kasteien, dann dürfen wir irgendwann das berühren und Mitteil davon sein, sondern wir dürfen irgendwann ganz mit ihm leben und in der ungebrochenen Gemeinschaft mit ihm für immer sein. Aber das bedeutet nicht, dass die Geschichte der Welt und das Leben des Volkes Israels, das Leben der Kirche und der Christen auf dieser Welt eines ist, was unabhängig und entkoppelt von diesem Gott, der in Jesus Christus erschienen ist, stattfindet, sondern ganz im Gegenteil. Wir können in so einem großen Vertrauen leben, dass das, was in der Heiligen Schrift, in der Genesis, bis hin zu dem, was bei uns die Apokryphen sind. Und in dem, was in Jesus Christus von Jesus Christus erzählt wird, bis hin zur Offenbarung, dass das uns verweist auf die eigene Geschichte unseres Volkes und auf unsere eigene Biografie. Und dass eben auch diese Fastenzeit jetzt, also die Passionszeit jetzt, dieser Sonntag Reminiscere, dass das ein Aspekt und ein Teil von unserem Leben mit Gott ist, den wir auch gestalten können. Und dieses Gestalten ist das, was wir am Anfang so schön ausgebreitet haben, das Fasten, das Almosen geben, das Beten, das Hören auf Gottes Wort. Das wäre sozusagen etwas, was ich jetzt so ganz stark machen will, dass man eben sagt, nimm dir in dieser Fastenzeit
unbedingt
Zeit für Gottes Wort.
Das ist ja das, was Jesus sagt, nicht? Der Mensch, also als der Teufel ihn versuchen will, er soll aus Steinen Brot machen, sagt er, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Genau das soll auch dieses Fasten und Gebet. Im Gebet hören wir ja auf das Wort der Schrift.
Und in diesem Sinne, und wir können enden eigentlich mit dem Anfangswort der Introitus-Antiphon von diesem Sonntag, nämlich letzten Endes ist das, was wir aussprechen, gedenke, Herr meiner, in deiner Barmherzigkeit. Also lass diese Fastenzeit für mich eine Zeit sein, in der du meiner gedenkst und in der etwas für mich neu aufgeschlossen wird von dem, was mir das Leben schenkt. Und gib mir eine Zeit, die mich vorbereitet und hinführt auf dieses Geheimnis von Karwoche, Karfreitag, Kar-Samstag und von diesem Ostermorgen. Und also letzten Amen. Endes, so, das ist der Wunsch für uns und das ist unser beider Wunsch für Sie, für euch, die zuhören. Dass das für euch, so die Fastenzeit ist jetzt 2 Wochen alt oder 2,5 Wochen, wie auch immer. Nee, anderthalb, nee, egal.
Anderthalb.
Ich höre es auf. je nachdem, wann ihr es hört, jetzt habe ich mich gerettet. Ihr habt jetzt noch eine Zeit vor euch. Es gibt ein paar Wochen noch vor euch. Und die haben einen Sinn. So wie jedes einzelne eurer Leben und unserer Biografien einen Sinn hat. Und den können wir entdecken mit Gottes Hilfe. Und die große Chance von Zeiten wie der Passionszeit, von den Fastenzeiten ist, dass wir vielleicht ein Stück weit näher an dieses Geheimnis uns heranwagen können, in der Gemeinschaft von denen, die mit uns unterwegs sind. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine gesegnete und behütete Fastenzeit. Frau Herrmann, haben Sie noch etwas beizufügen?
Nein, Amen zu Ihrem Gebet. Gedenke, Herr, deiner Barmherzigkeit. Und ja, wie Sie gerade so schön gesagt haben, lasst euch euer Leben, das Geheimnis eures Lebens vom Wort Gottes her erleuchten. Jesus liest die Schrift, um das Geheimnis seines eigenen Lebens dort zu finden. Und wir sind ja in ihn hineingetauft. Er lebt in uns und er wird uns von innen her das Wort der Schrift erschließen, so wie es für mein persönliches Leben bedeutsam ist. Es ist genau das, Gott lebt mit der Geschichte des Volkes Israels, aber er lebt auch mit mir eine Geschichte und in meiner Geschichte. Und egal, was ich in meiner Geschichte schon verbockt habe, er will es heilen, er will es ans Licht bringen und er will meine auch psychischen Wunden, die ich davon mitnehme, heilen. Und das geht nicht anders, als dass ich mich ihm zuwende, dass ich zu einem betenden Menschen werde, damit ich möglichst viel Zeit in der Intimität mit ihm verbringe. Ja. Dann kann der Herr mein Heiland sein. Und das sehnt er sich zu sein.
Amen. Jetzt sage ich Amen. Vielen Dank, Frau Herrmann. Danke für die schöne Folge. Wir wünschen euch eine gute und behütete Zeit. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin eine gesegnete Fasten- und Passionszeit. Bleibt behütet und gesegnet und bis bald.
Bis bald. Thank you.